Das macht aber nichts. Das fängt an, also die letzte, nein, im Ordner, müsste die letzte Predigt sein. Also die habe ich heute Morgen noch darauf gezogen. Jetzt? Sekunde. Also ich instruiere euch schon mal, wir sind in einer Predigtreihe, die da heißt, von einem der Auszug das Leben zu geben. Und solche Fauxpas finde ich immer wieder lustig. Wir haben an... Ja! Woo! Danke Gunnar an der Technik. Danke, dass ihr Techniker alles mit mir aushaltet, was ich hier vorne nicht gebacken kriege und manchmal in meinen Ordnern vielleicht auch nicht richtig ablege. Also die Technik ist für mich manchmal ein Rätsel und ich bin froh, dass es Leute, die das besser können als ich. Okay, von einem der Auszug das Leben zu geben. Ich habe dieses Bild bewusst gewählt, weil ich glaube, dass es etwas ausdrückt, was im Philipperbrief ausgedrückt wird, wo es heißt, er, also Jesus, verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Jesus, der die Gegenwart des Vaters gewissermaßen verlässt, der sagt, tschüss Papa, ich muss los, ich muss unseren gemeinsamen Auftrag erfüllen. Du hast mich doch gesandt in diese Welt, weil du etwas vorhast mit diesen geliebten Geschöpfen. Und Jesus ist in diese Welt gekommen, weil der Vater im Himmel auf dich nicht verzichten kann. Das sollte das erste Mal sein, was du... Und da passt die erste Folie auch, er liebt dich nicht. Wir brauchen dieses Spielchen nicht mehr spielen. Liebt Gott dich oder liebt er dich nicht? Das Bild, ich nehme es jetzt einfach mal rein, das ist spontan. Da war dieses Lied, da waren das kann Gunnar sicher nicht hinkriegen, muss auch nicht, sonst funktioniert das nachher wieder anders nicht, aber da war ein Bild von einer, perfekt, danke Gunnar. Da ist das Bild, ich kenne dieses Spielchen, da spielt man als kleines Kind manchmal so, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Und am Ende kommst du darauf an, wie das letzte Blumenblättchen da, ob es dann liebt mich oder liebt mich nicht ist. Und so sind wir manchmal auch mit Gott unterwegs. Und wir Menschen denken manchmal so, wie denkt Gott eigentlich über mich? Wie fühlt Gott über mich? Liebt Gott mich wirklich? Wie sieht Gott mich? Und jetzt wieder zurück, Gunnar, danke. Er hat die Gegenwart des Vaters verlassen, sagt der Philipperbrief. Er ist Mensch geworden, weil er dich liebt. Das ist das Erste, was ich dir heute Morgen sagen möchte. Wir haben uns in dieser Predigtreihe mit dem Propheten Jesaja beschäftigt, ein alttestamentlicher Prophet. Und wir wollen heute an der Stelle Fortsetzung machen und ich möchte euch kurz das Thema der Predigt heute vorstellen. Das Thema der Predigt heute lautet, heute schon zur Musik von morgen tanzen. Wir sind ja in der Vorbereitung auf Weihnachten, wir bereiten uns immer mehr vor. Eine Kerze nach der anderen geht an, wir müssen Geschenke kaufen, wir müssen uns vorbereiten, vielleicht nochmal einen neuen Anzug kaufen oder was man da an Heiligabend alles anzieht. Und genauso ist es bei Gott auch. Gott, im Himmel wird ein Fest vorbereitet. Und das hat etwas mit dem Predigtthema von heute zu tun. Im Himmel wird ein Fest vorbereitet, zu dem du eingeladen bist, zu dem wir eingeladen sind. Und das hat mit diesem Text zu tun. Gott hat die erste Kerze gewissermaßen angezündet in seinem Volk Israel. Er hat gesagt, ihr seid mein auserwähltes Volk und durch euch will ich meine Herrlichkeit den anderen Völkern deutlich machen. Und dann hat er die zweite Kerze angezündet. Er hat Jesus Christus in diese Welt gesandt. Er hat die dritte Kerze angezündet. Er hat die Gemeinde gegründet an Pfingsten. Und er wird die vierte Kerze anzünden, es wird Weihnachten werden, es wird die neue Wiederkunft Jesu wird kommen. Und das ist das, worum es heute auch gehen wird in der Predigt. Wir werden uns ein wunderbares Lied anschauen, das uns dazu einlädt, zu jubeln und zu jauchzen. Die Freude Gottes jetzt schon zu spüren, egal wie es dir jetzt geht. Du schaust nicht nur auf die Umstände, sondern du schaust gewissermaßen über den Berggipfel hinweg und siehst dahinter, da fängt etwas an zu leuchten, egal wie es mir jetzt geht. Und das macht mir jetzt schon Freude. Das heißt, wir werden feiern, wir werden jubeln, wir werden Gottes Gegenwart erleben. Nicht nur einmal sonntags morgens im Gottesdienst, sondern Wir werden permanent dort sein. Und wir werden die Kraft und Zuversicht im Jetzt erleben durch diese Freude. Es ist ja so in der Gemeinde manchmal nicht so ganz so einfach. Ich habe vor kurzem angefangen, ein Buch zu lesen. Und da habe ich ein Zitat gefunden, was mich doch sehr nachdenklich macht. Da heißt es, wir müssen aufhören, den Menschen Ausreden zu liefern, nicht an Gott zu glauben. Wahrscheinlich hast du diesen Spruch schon mal gehört, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an die Kirche oder an die organisierte Religion. Und da schreibt dieser Autor Francis Chan, heißt der, ich glaube kaum, andere würden so über den lebendigen Gott reden, wenn die Gemeinde Jesu wirklich das lebt, wozu sie berufen ist. Denn dann bliebe den Zweiflern höchstens noch zu sagen, was ihr als Gemeinde tut, lässt sich überhaupt nicht leugnen. Aber ich glaube trotzdem nicht an Gott. Ich sehe, was ihr tut. Wenn wir das tun würden, was Jesus sagt, dann würden die Zweifler um uns herum sagen, was ihr als Gemeinde tut, wie Jesus in eurer Mitte gegenwärtig ist, wie er real ist in eurer Mitte, das lässt sich nicht leugnen. Aber ich glaube trotzdem nicht an Gott. Und damit würden sie zumindest zugeben, dass sie Gott ablehnen, anstatt Kirche oder Gemeinde, und länger ausreden und die Kirche und Gemeinde als Ausreden und Sündenbock benutzen würden. Von Kirche und Gemeinde haben ja leider selbst viele Christen merkwürdige Vorstellungen. Und ich stelle mir manchmal die Frage, wo bleibt die Freude des Himmels in unserer Gegenwart, in unserer Gemeinde? Und darüber soll es heute gehen. Selbst Christen haben manchmal eine merkwürdige Vorstellung vom Glauben und von Gemeinde. Es wird berichtet von Billy Graham, wer kennt Billy Graham? Einige. Für die ihn nicht kennen, erkläre ich das ganz kurz. Billy Graham ist gewissermaßen der bekannteste lebende Kollege von mir. Er ist Baptistenpastor aus Amerika, ist aber schon über 90 und war einer der bekanntesten Evangelisten, also ein wirklich richtig frommer Mann. Und der saß in einem Überlandbus in Amerika, also in den 50er, 60er Jahren, ist er mit so einem Bus über Land gefahren und in irgendwie so einer ganz dunklen Gegend ist er angekommen und auf einmal hält der Bus an, eine finstere Gestalt stürmt in den Bus hinein und sagt, ich bin bewaffnet, das ist ein Überfall, bitte nehmt alle euer Geld raus, eure Armbänder, euren Schmuck. Ich sammle das jetzt ein. Und der Räuber geht durch den Bus hindurch und sieht auf einmal Billy Graham und wird auf einmal stutzig und denkt, sind Sie Billy Graham? Er sagt, ja. Dann nehme ich von Ihnen nichts. Wir Baptisten müssen ja zusammenhalten, ne? Ja, ihr Lieben, ist manchmal gar nicht so einfach. Selbst wir Christen haben manchmal merkwürdige Vorstellungen vom Glauben und von Gemeinde. Und ich möchte euch jetzt das Lied vorstellen aus Jesaja, dort aus dem Kapitel 12. Kapitel 12, da heißt es, zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, dankt dem Herrn, ruft an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündet, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Das ist das Lied, was im Jesaja hier übermittelt wird. Ich möchte beginnen mit dem ersten Punkt, vom Ende her denken. Jesaja beginnt diesen Teil mit der Einführung quasi, zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Also er spricht von einer Zeit, die gewissermaßen in der Zukunft liegt. Darüber spricht er. Was ist das eine, was wir jetzt wirklich mitnehmen müssen? Gott wird zu seinem großen Ziel kommen. Und wir dürfen ihn jetzt schon dafür preisen. Wir haben ja in den letzten beiden Malen schon einige Male darüber gesprochen, dass Jesaja einige Gerichte androht seinem Volk. Da war wirklich nicht alles in Ordnung im Volk Israel. Und es ist ja dann auch so passiert, dass zunächst das Nordreich untergegangen ist, durch die Assyrer zerstört worden und dann 587 ist das Südreich durch Babylon, durch die Babylonier, durch Nebukadnezar überwältigt worden. Es gab Israel nicht mehr. Diese Gerichte hat Jesaja angekündigt. Aber in diesen Gerichten, wo Gottes Zorn über die Sünde der Welt oder über die Sünde seines Volkes deutlich wurde, scheint auch immer wieder das Heil durch, dass Gott Rettung schaffen wird. Und das ist auch im Kontext dieses Predigttextes zu sehen. Und vorher schon war es so, dass Gott sich darüber aufgeregt hat, dass zum Beispiel das Thema der sozialen Gerechtigkeit in Israel mit Füßen getreten worden ist. Jesaja 1, Vers 23, eure Anführer sind Aufrührer und Diebespack. Das stelle ich mir krass vor, wenn jemand aufsteht in der Upper Class und das sagt, ihr seid Aufrührer und Diebespack. Und dass jemand im Namen Gottes das sagt. Sie lieben Geschenke und sind bestechlich. Sie kümmern sich nicht um das Recht der Waisen und die Belange der Witwen. In der damaligen Zeit gab es kein Sozialsystem. Und Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt. Und er hasst es, wenn die Armen und die Waisen und die Witwen unterdrückt werden. Und das ist passiert in Israel. Und Gott hat gesagt, das werde ich mir nicht länger angucken. Und in diese Ankündigung von Gericht hinein kommt immer wieder, ich werde euch einen senden. Ein Immanuel, ein kleines Kind. Haben wir das vorletzte Mal drüber gesprochen. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Diese Ankündigung, Gott ist mit uns, das ist die frohe Botschaft, die bei Jesaja immer wieder durchscheint. Letzte Woche hat Dieter über Jesaja 11 gepredigt, über diesen Spross, der aus dem toten Baumstumpf herauskommt. Und dann geht es weiter. Und das ist der Kontext, der direkt davor ist von unserem Lied heute. Über den heißt es dann in Kapitel 11, er wird an der Frucht, also dieser Spross aus dem toten Baumstamm, er wird an der Furcht des Herrn Wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den Unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippe und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit ist sein Gurt. Und dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind streckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun und Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Das ist im direkten Kontext zu lesen. Eine Vision von dem, was mal sein wird. Da ist werden Leoparden und Ziegen nebeneinander lagern. Normalerweise nimmt eine Ziege Reis aus, wenn ein Leopard auch nur am Horizont erscheint, vermute ich ja mal. Jedenfalls stelle ich mir so Ziegenunterricht vor. Da vorne ist ein Leopard, ab! Wenn ich mir das so vorstelle, in der jetzigen Zeit. Aber dann, davon spricht Jesaja, wird eine Zeit sein, wo diese Feindschaft zu Ende ist. Wo ein Kind am Loch der Otter spielt, eine Giftschlange. Jeder normale Vater, jede normale Mutter würde wahnsinnig werden in der jetzigen Zeit, wenn er wüsste, mein Kind spielt an einem Schlangenloch. An einer Kobra zum Beispiel. Also wenn ich mir das vorstelle, da würde ich mir furchtbar. Und in diesem Text wird etwas ausgedrückt von dem, was wir noch an Hoffnung vor uns haben. Wenn Jesus wiederkommen wird, wenn er sein Königreich aufrichten wird, ist das die Situation, auf die wir uns freuen dürfen. Jetzt schon dürfen wir uns darauf freuen. Christus wird ein neues Reich aufrichten. Er wird wiederkommen. Und das ist auch die Verkündigung in der Adventszeit. Jesus ist der Wiederkommende, der wird eine neue Zeit anfangen. Zu der Zeit wirst du dann also sagen. Also in dem Moment, wo Gott mit dieser Welt zu seinem Ziel kommen wird. Wir bekennen das als Christen in allen Konfessionen miteinander im Glaubensbekenntnis, im dritten Teil. Da heißt es, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und das ist diese Zeit, die mit gemeint ist, wenn wir ewig bei Gott leben. Von dieser Situation spricht dieser Text. Nicht einfach eine vergeistigte Wirklichkeit, so wir werden irgendwann mal im Geist oder was weiß ich was, sondern die Bibel spricht an allen Stellen immer wieder von, Gott wird eine neue materielle Schöpfung schaffen. Wir werden einen Leib haben. Es wird eine leibhaftige Auferstehung der Toten geben. Das ist die frohe Botschaft. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde, in der ihr jetzt lebt, werden vergehen, aber meine Worte werden Bestand haben in Ewigkeit. Und wenn wir zu ihm gehören, haben wir die reale Hoffnung in uns, dass wir auferstehen werden von den Toten. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Das ist der Grund, warum es dort heißt, zu jener Zeit wirst du sagen. Vom Zorn zum Heil im ersten Teil dieses Liedes. Ich danke dir, Herr, denn du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn hat sich gewendet und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Jesaja gibt hier ein Lobeslied wieder, das mit dem Zorn Gottes beginnt und beim Heil Gottes endet. Jeshua, so wie auch Jesus dann nachher heißen wird, bedeutet Hilfe, Rettung und Heil. Das ist eigentlich das zentrale Wort in diesem Lied. Gott ist mein Heil. Und das beginnt damit mit dem Dank, danke Gott, dass du zornig über mich gewesen bist. Also das finde ich im ersten Moment ein bisschen merkwürdig. Wenn man sich das mal anschaut, so warum kann man darüber freuen, danke Papa, dass du über mich zornig warst. Aber so beginnt die frohe Botschaft immer. Die frohe Botschaft beginnt immer damit, dass wir die ganze frohe Botschaft verkünden. Und das ist am Anfang eine schlechte Botschaft. Im Römer 8 heißt es zum Beispiel, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Die frohe Botschaft beginnt immer damit zu erkennen, dass wir unter dem Zorn Gottes stehen. Und daran hat mein alter, oder nicht meiner, aber auf der Bibelschule, auf der ich war, gab es einen Bibellehrer, der das sehr auf den Punkt gebracht hat, in dem, was er so veröffentlicht hat. Ich habe ihn selber persönlich nie gehört, aber von ihm vieles gelesen, von Mike Chance aus dem Glaubenszentrum in Bad Gandersheim. Der war früher Drogenabhängiger. Der war völlig am Ende und hatte dann eine krasse Bekehrung gehabt und ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und dann ist er mal durch die Gegend gelaufen, du brauchst Jesus, du brauchst Jesus, du brauchst Jesus. Und alle haben gesagt, hä? Wieso brauche ich Jesus? Was ist denn das für ein Mist? Jesus ist die Lösung, ist er mal durch die Gegend gelaufen. Jesus ist die Lösung. Und die Leute haben gar nicht gefragt, was ist denn überhaupt mein Problem? Jesus ist die Lösung. Was ist unser Problem? Das Evangelium von Jesus Christus bedeutet nicht, dass Jesus gekommen ist in diese Welt, um uns einfach nur happy, clappy, glücklich zu machen. Sondern Paulus und auch Jesaja fängt damit an, dass er uns deutlich macht, es gibt ihn einen realen Zorn Gottes. Und der Zorn Gottes ist Ausdruck der Liebe Gottes. Es ist nicht einfach nur ein brutaler Gewaltausbruch Gottes, wo er mal irgendwie wieder schlechte Laune hat oder solche Sachen, sondern es entspringt der direkten Liebe Gottes, der Zorn Gottes. Das ist nicht einfach eine Laune, ein Affekt, ein unüberlegter, bitterer und verletzter Gott, der jetzt irgendwie mal seine schlechte Laune an uns Menschen auslassen muss. Überhaupt nicht. Sondern Gott, wir können Gott dafür danken, dass er kompromisslos gerecht ist und dass er makellos ist in dieser Liebe. Und das kann sein, dass uns das in unserem Leben manchmal etwas einengt. Aber Gott wird seine Gerechtigkeit für uns, für dich und für mich nicht aufgeben. Der Zorn Gottes ist die direkte Konsequenz seiner Gerechtigkeit. Er kann über Sünde nicht einfach so tun, als wenn sie nicht da wäre. Deswegen kriege ich persönlich zum Beispiel auch immer feuchte Hände, wenn Leute sagen, ja, ich darf weiter sündigen. Ich habe das mit dem Herrn schon abgemacht. Oder so. Das gibt da so verschiedene Sprachstile und weiß ich, verschiedenste Varianten, wo Leute das sagen. Ich habe das mit dem Herrn schon abgemacht. Ich darf in Sünde leben. Da kriege ich feuchte Hände dabei. Gott ist über jede Ungerechtigkeit zornig. Im Großen und im Kleinen. Und er hat uns deshalb die Gebote gegeben, damit Leben gelingt. Und damit wir durch diese Gebote letzten Endes auch erkennen, dass wir es gar nicht letztlich schaffen können. Die Gebote Gottes, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen und Ehe brechen und all diese Dinge, du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Kein Mensch wird letzten Endes von sich sagen können, das habe ich immer geschafft. Und das Neue Testament sagt ganz deutlich, die Gebote Gottes sind eigentlich letzten Endes sind es Hinweisschilder auf das Kreuz. Hinweisschilder auf das Kreuz, auf den Gekreuzigten. Sie machen uns, so wie Luther, der danach gefragt hat, wie kann ich einen gerechten Gott haben? Wo finde ich Gerechtigkeit? Und wenn dann einem vor Augen geführt wird, was Christus für uns getan hat, dann werden einem die Augen aufgehen, das Herz wird aufgehen. Das ist das, worauf es dann ankommt. Und wie kann sich dieser Zorn Gottes wandeln, der hier in Jesaja beschrieben wird? Wie könnte diese Wandlung passieren? Die Bibel ist ganz klar, jeder Mensch, alle Menschen haben gesündigt gegen Gott und stehen unter dem Zorn Gottes. Und darum hat Gott eingegriffen. Nicht wir Menschen haben irgendetwas getan, sondern Gott ist in diese Welt gekommen. Er hat gesagt, ich mache einen Rettungsplan. Ich liebe meine Menschen. Ich werde hineinkommen in meine Schöpfung. Ich werde Kind. Gott versöhnt uns Menschen mit sich selbst. Und weil Jesaja das schon gesehen hat, weil Jesaja das vom Ende her schon gesehen hat, darum kann er sagen, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Wir können uns nur Gottes rühmen, Gottes Werk, seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, seiner Vergebungskraft. Gott hat sich mit uns versöhnt. Das ist die frohe Botschaft. Da, wo unsere eigene Schuld, unsere eigene Last uns erdrückt, wo es uns vielleicht im ersten Moment erstmal bewusst wird, nicht irgendeine Schuld vor dem Gesetz, sondern die Schuld vor Gott, wo wir merken, der Gott hat mit meinen Taten ein Problem. Und dann zu verstehen, dass Gott eingebrochen ist in diese Welt hinein. Und sich für uns in dieses Elend hinabgegeben hat. In Römer 5 heißt es, wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt Versöhnung empfangen haben. Wir haben Versöhnung empfangen, sagt Paulus im Römerbrief. Versöhnung durch Jesus Christus. Versöhnung, das ist ein Begriff aus dem Militär. Wenn man die Hände gefaltet hat damals vor seinen Feinden, kapituliert hat. Ich kann nicht mehr kämpfen gegen dich. Wir haben Versöhnung. Christus hat das für uns getan. Vor dem König der Könige, als Mensch, hat er uns damit das möglich gemacht. Gott beweist seine Liebe darin, dass er Mensch geworden ist und am Kreuz für uns starb. Gott musste sich, häufig ist ja die Frage im Raum, so ein blutrünstiger Gott, warum musste er denn so ein blutiges Opfer und warum musste sein Sohn in diese Welt kommen und so weiter und so fort. Und dann heißt es häufig so, Gott muss versöhnt werden, so als ob Gott dann irgendwie noch ein bisschen Blut bräuchte oder solche Dinge. Sondern das ist völlig falsch gedacht. Gott muss sich nicht ändern. Wir Menschen hatten ein Problem. Und das ist das Zentrum der frohen Botschaft. Gott muss sich nicht ändern, sondern er war nicht abgeneigt uns Menschen gegenüber. Sondern unsere Feindschaft, unser menschliches Getrenntsein, unsere Trennung musste Gott überwinden. Und von dieser Position aus können wir den Zorn Gottes besser verstehen. Wenn wir wissen, dass wir ein Problem mit Gott hatten, weil wir als Menschen von Gott weggelaufen sind. Wir leben nicht in der Beziehung, zu der wir geschaffen sind, als Menschen. Nur durch Christus. Von daher verstehen wir, wie gesagt, den Zorn Gottes besser. Darunter verstehen wir als Christen die entschiedene Ablehnung der Sünde durch Gott. Es geht nicht um menschliche Wutausbrüche und unbeherrschte Zornesausbrüche durch Gott. So nach dem Motto, wie bei den Griechen, da haben die Menschen mal wieder irgendwas nicht richtig gemacht und dann fliegen nur ein paar Blitze runter und nochmal ein kleines Erdbeben und solche Dinge so. Und heute haben wir mal schlechte Laune oben im Himmel, das machen wir mal, kippen wir mal irgendwie noch eine Flutkatastrophe nach unten auf die Welt. So nicht. Hans-Joachim Eckstein, ein Professor aus Tübingen, hat geschrieben, gerade weil Gott den Sünder liebt, wendet er sich konsequent gegen die Sünde, die den Menschen von Gott trennt und damit Leben und Liebe zerstört. Und darum geht's. Leben außerhalb der Liebe Gottes bedeutet getrennt sein von Gott, getrennt sein von der Liebe in Person und letzten Endes getrennt sein vom Leben. Und das kann der Schöpfer des Lebens sicher nicht wollen. Und Jesaja sagt, wir haben diesen rettenden Gott, der Gott, der alles für uns tut, er unser Retter geworden ist, unser Heil. Und das ist die frohe Botschaft. Und darum dürfen wir kommen und mit Freuden schöpfen aus dem Heilsbrunnen, aus Jesus selbst, der gewissermaßen dieser Heilsbrunnen für uns ist. Wir dürfen kommen und dieses Wasser des Lebens trinken. Das ist die frohe Botschaft, die hier sich schon mit andeutet. Kommt zum zweiten Teil des Liedes. Heißt es, ihr werdet sagen an jedem Tag, preist Jahwe, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name erhaben ist. Lob singt Jahwe. Das Loblied, das jetzt angestimmt wird, ist immer wieder von diesem Punkt in der Zukunft inspiriert. Den Punkt in der Zukunft, wo es heißt, preist Gott, weil er wird am Ende zu seinem Ziel kommen mit dir. Hier sind 5 Imperative, also 5 Befehlswörter gewissermaßen zu lesen. Preist, ruft aus, macht bekannt, verkündet, Lob singt. Das erste beginnt gewissermaßen, indem es dazu einlädt, in die Gegenwart Gottes zu kommen, Gott anzubeten, ihn zu preisen für das, was er tut und für das, was er getan hat. So beginnt jeder Dienst, so beginnt jede Form in der Gemeinde, die wichtig und wirklich über dieses Leben hinaus Bedeutung hat, dass wir erst einmal zur Quelle kommen, dass wir wissen, wir sind in der Gegenwart Gottes, wir machen uns bewusst, was er für uns getan hat, das Kreuz vor Augen haben und Gott anzubeten für das, dass er uns gerettet hat. Die Liebe Gottes erfahren, die Liebe Gottes erleben und dann rauszugehen und ruft es dann raus, macht es dann bekannt, verkündet es dann den Menschen. Du bist zuerst geliebt. Wir erleben erst einmal die Liebe des Vaters. Deswegen, ihr Lieben, finde ich es so wichtig, dass wir in unserem Leben eine Haltung kultivieren, dass wir immer wieder in die Gegenwart des Vaters kommen. Zunächst beginnen wir damit, Gott anzubeten, ihn zu preisen für das, was er getan hat. Es fängt etwas an zu fließen. Liebe fließt zu uns. Unsere Liebe fließt wieder zum Vater zurück. Wir preisen Jahwe, wir preisen Gott im Himmel für das, was er getan hat. Unser Herz füllt sich mit Freude, mit Jauchzen. Und dann können wir losgehen. Und dann können wir das bekannt machen. Das ist das, was man vielleicht evangelisieren nennen könnte, was man unter diesem Wort zusammenfassen könnte. Reinhard Bonnke hat mal gesagt, das ist ein pfingstlicher Prediger und Evangelist, Evangelisation ist Dank für Golgatha. Evangelisation bedeutet, ich habe verstanden, was da passiert ist, Gott. Ich habe verstanden, was du für mich getan hast. Und ich gehe jetzt hin und verkünde es den anderen. Ich kann das nicht mehr nur für mich behalten. Ich habe Liebe erlebt. Ich habe Annahme erlebt, Barmherzigkeit erlebt, die ich nicht verdient habe. Da spricht die Bibel von Gnade. Und das kann ich doch nicht für mich behalten. Das soll aus mir herausfließen. Aber nicht aus einem religiösen Zwang, so nach dem Motto, ich muss auch jedem Nachbarn irgendwie einen Flyer zustecken oder ich muss auch jedem irgendwie sagen und so weiter. Da gibt es auch ganz, ganz verkrampfte Dinge, weil man sonst Angst hat im Himmel, dass Jesus sagen könnte, ich kenne dich nicht und solche Dinge. Das meine ich jetzt nicht. So entscheidend, zunächst einmal damit zu beginnen, sich zu füllen lassen mit der Liebe des Vaters, mit dem Heiligen Geist voll zu werden und dann hinzugehen und es weiter zu sagen. Jeder auf seine Weise. So wie es dir für dich entsprechend von Gott in Ordnung ist. Und dann heißt es am Ende dieses Liedes, jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Man kann dieses Jauchzen auch mit Wiehern übersetzen. Wiehern, wie die Pferde. So, ihr Lieben, ich wünsche mir wirklich, dass wir mit diesem Wiehern und mit diesem Jauchzen und diesem Jubel in diese Weihnachtszeit hineingehen. Dass wir uns so freuen, weil Gott ist noch nicht am Ende. Er ist nicht am Ziel seines Werkes. Gott wirkt in der Geschichte. Und wir dürfen jubeln und jauchzen darüber, dass wir dabei sein dürfen. In dem großen Rettungsplan Gottes. Und wir dürfen dabei sein, wenn es dann am Ende heißt, wie es in der Offenbarung heißt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn, wird meine Tochter sein. In diesem Vers wird das gewissermaßen alles zusammengebündelt. Die Quelle des Lebens, aus der wir trinken dürfen. Wir dürfen sagen, wir dürfen uns rühmen als Tochter Zion, als die Bewohner von Jerusalem, von dem neuen Jerusalem. Diese frohe Botschaft. Wir dürfen jauchzen und wiehern als eben diese Bewohner des neuen Jerusalem. Und ich wünsche mir, wie gesagt, dass wir mit dieser Freude im Herzen in die Weihnachtszeit hineingehen, dass wir Gott anbeten, dass wir da wieder neu drüber staunen, dass dieses Kind in der Krippe unsere Welt verändert hat und weiter verändern wird und dass er der Herr der Geschichte ist, der zu seinem guten Ziel kommen wird und wir werden dabei sein, diese Party mit zu erleben, wenn wir zu Jesus gehören. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du dieses Lied für dich noch nicht singen kannst, am Ende des Gottesdienstes mit einem von uns ins Gespräch zu kommen. Schnapp dir irgendjemanden. Ich mache jetzt keinen Aufruf. Geh nachher in die Welcome Lounge, wenn da jemand ist, und red mit dem über den Glauben, dass du auch dabei sein willst, dass du Vergebung der Sünden erlebst, dass du einen Neuanfang erlebst und dass du dieses Lied mitsingen kannst. Dieses Lied, das die Ewigkeit in deinem Herzen jetzt schon die Freude des Himmels freisetzt. Amen.